Es gibt so eine gewisse Erwartungshaltung und so eine Vorstellung, dass, oder eine Hoffnung, dass es so und so verläuft, aber in Wahrheit gibt es ganz viele unterschiedliche Abläufe und ganz viele unterschiedliche Erzählungen. Und ich glaube, es würde wahrscheinlich helfen, wenn es mehr Erzählungen gäbe, wenn man so quasi nicht bei jeder schlimmen Geburt die Hände über den Kopf zusammenschlägt oder sozusagen das nur unter der Hand weiter erzählt, dass man ein katastrophales Geburtserlebnis hatte, wenn man es einfach ein bisschen breiter erzählen würde und sagen würde, ja, es kann so sein, es kann so sein, es kann so sein. Und es ist nicht bei jeder Frau so, dass sie ein Kind bekommt und dann legt man sie auf die Brust und dann ist alles Eitel, Wonne und Sonnenschein, sondern es sind, gibt halt viele unterschiedliche Erfahrungen. Wahrscheinlich so halt wie bei überall. Aber ich finde, bei der Geburt ist es besonders aufgeladen auf eine, oder ist die meiner Meinung nach diese allgemeine Erzählung falsch.
Ich habe mir gedacht, also wo ich jetzt den Film gesehen habe, das war wirklich so von, abgesehen von der Anfangsszene, da herrscht noch so eine Leichtigkeit bei den Hauptdarstellerinnen. Und dann hat es mich den ganzen Film durch, ich war wie auf Nadeln. Ist dir das bewusst? War das beabsichtigt, dass das durchaus bei Zuseherinnen, Zusehern auslösen könnte, der Film?
Ich glaube, das ist ja nach wie vor so ein Geheimnis bei uns, bei unserer Arbeit, dass wir nie genau wissen, was eigentlich die Projekte auslösen und ob das, was wir wollen, dann so ankommt oder so gelesen wird, wie wir uns das wünschen oder wünschen würden. Aber es ist, ich glaube, es ist jedes Projekt oder jeder Film wieder ein neuer Versuch. Und hier war es halt durch die Soundebene und durch die Musik, da versucht, da merkt man dann schon, okay, da kann man noch, da gibt es noch eine Möglichkeit, quasi in die Tiefen vorzudringen des Zusehers oder der Zuseherin. Und das haben wir schon, muss ich ehrlicherweise sagen, schon benutzt.
Ja, es hat sich auch, also bei mir hat es zumindest wirklich so gewirkt, dass ich bis zum Abspann eigentlich auch ständig irgendwie hin und her geworfen wurde. Wen will ich glauben? Wen soll ich glauben? Welche Geschichte wird mir da überhaupt erzählt? Also das fand ich schon beeindruckend, dass das einem Film gelingen kann.
Ja, also wenn das, lustigerweise habe ich das Gefühl, ich höre mich über die Gitarre.
Es kann sogar sein, wahrscheinlich
Es hat immer so einen Zusatzklang.
durch den Klangkörper.
Ja, das war der Versuch, sage ich ehrlicherweise. Also das war sowohl, also beim Drehbuch der Versuch, da eine Offenheit zu lassen, dass es da eine unterschiedliche Lesartmöglichkeiten gibt und dass wir uns, also für mich hat es immer einen sehr klaren Weg. Ich habe da wirklich eine ganz klare Idee, aber also es ist der Versuch, das sehr breit auszulegen.
Ich meine, man muss dazu sagen, es geht um ein Paar, das so um die 40 Jahre alt ist, die sehr erfolgreich sind in ihrem Leben, die schön in Wien leben. Sie ist Dirigentin. Von ihm weiß man, glaube ich, gar nicht. Er arbeitet irgendwie als Architekt vielleicht oder so. Auf der Baustelle ist er irgendwie tätig. Ich weiß gar nicht, ob das so genau. Aber sind zumindest ein erfolgreiches Paar, das aber einen sehr großen Kinderwunsch hat. Und dieses Paar begibt sich dann in eine Spezialklinik, in so eine Kinderwunschklinik, und da wird ihnen quasi mit einer neuartigen Methode versprochen, dass das kein Problem ist, dass sie da schon Eltern werden können. Und daraus entspinnst du eine Geschichte, die, wo man sich nicht sicher ist, leidet die Frau, die neue Mutter, quasi an einer Depression, dass sie das Kind schwer annehmen kann, dass da auf die Welt kommt. Oder steckt da irgendwie mehr dahinter und es ist vielleicht gar nicht ihr Kind? Ich glaube, so viel kann man verraten. Was war denn so die Ausgangslage, dass du dieser Geschichte irgendwie erzählen wolltest?
Also das Ursprungserlebnis oder der Ursprungsauslöser war sicher meine eigene Geburt, also nicht meine, sondern die Geburt meiner Tochter. Und da ging es mir dann eher um den Zustand von mir selber, dass ich in so einem argen Zustand war. Also ich glaube, ich habe noch nie so diese Erfahrung oder meine Psyche war, glaube ich, noch nie in so einem Zustand. Und weil ich Filmemacherin bin und weil ich Drehbücher schreibe, war das, glaube ich, mein einziger, das war sozusagen dieser Weg oder mein Anker, wo ich mich festgehalten habe und mir gedacht habe, das irgendwie muss ich da wieder hinausfinden.
Mhm.
Und das war so eine Möglichkeit, dass das in eine Geschichte, in irgendeine Fiktion zu fassen, um auch für mich selber zu fassen. Das, also da muss man auch sagen, da muss ich dankbar sein, dass ich so einen Beruf habe, wo ich quasi gewisse Erlebnisse dann übersetzen kann und versuchen kann, das irgendwie umzulegen und daraus was zu erschaffen.
Mhm.
Wie schrecklich oder katastrophal oder was auch immer ein Zustand ist, man kann ihn quasi noch benutzen für
mhm.
irgendwas.
Mhm.
Und zwar eher eine Beschreibung eines Zustandes.
Also ist schon eine Art Aufarbeitung von Erlebnissen.
Ja, also es war auf jeden Fall eine Aufarbeitung von Erlebnissen, aber es ist, man muss jetzt auch sagen, es ist eine total fiktionale Aufarbeitung. Es hat jetzt quasi nichts mit meiner Geschichte zu tun, aber ich habe sehr viel benutzt aus der Realität, mich quasi da sehr bedient, aber eben auch, um mich in irgendeiner Art und Weise zu wieder quasi aufzustellen, also so quasi.
Mhm. Es beginnt ja sehr schnell, also diese vom Kinderwunsch zu dieser Klinik, zu dieser Privatklinik, zu dem Zustand, dass es quasi zu dieser Geburtsszene auch kommt in dieser Privatklinik, das geht ja relativ schnell, da verlierst du ja, es geht ja bei dir dann eher darum, wie geht die Familie, wie geht die Mutter quasi mit diesem Neugeborenen um. War das schon grundsätzlich die Idee, gar nicht so viel die Vorgeschichte zu erzählen, sondern gleich da reinzustarten?
Ich hätte am liebsten noch weniger erzählen wollen.
Ja.
Das wäre mir noch lieber gewesen. Ursprünglich hat es mal mit der Geburt begonnen und es war dann eher so im Laufe der Entwicklung, dass es dann auch geheißen hat, man muss die ein bisschen kennenlernen.
Wie die so
ja.
untereinander funktionieren und...
Genau.
Mhm. Und es ist ja diese... Ich glaube, so viel kann man verraten. Diese Geburt verläuft ja alles andere als einfach und du zeigst das ja wirklich in eindringlichen Bildern, dass das jetzt kein Spaziergang ist, sondern dass das auch eine traumatische Erfahrung sein kann und nicht, wie man sich das vielleicht gerne vorstellt, dass dann sich alles im Wohlgefallen auflöst, sondern dass das wirklich ein schwieriger Vorgang ist. Findest du, dass das wichtig ist, dass auch so wird vielleicht nicht drastischen Bildern zu zeigen, aber doch sehr eindringlichen Bildern zu zeigen.
Ja, ich glaube, es ist in dem Sinn wichtig, dass man eben mehr, dass, also es gibt so eine Idee von, oder zumindest eine, so wie du sagst, es gibt so eine gewisse Erwartungshaltung und so eine Vorstellung, dass, oder eine Hoffnung, dass es so und so verläuft, aber in Wahrheit gibt es ganz viele unterschiedliche Abläufe und ganz viele unterschiedliche Erzählungen. Und ich glaube, es würde wahrscheinlich helfen, wenn es mehr Erzählungen gäbe,
mhm.
wenn man so quasi nicht bei jeder schlimmen Geburt die Hände über den Kopf zusammenschlägt oder sozusagen das nur unter der Hand weiter erzählt,
mhm.
dass man ein katastrophales Geburtserlebnis hatte, wenn man es einfach ein bisschen breiter erzählen würde und sagen würde, ja, es kann so sein, es kann so sein, es kann so sein. Und es ist nicht bei jeder Frau so, dass sie ein Kind bekommt und dann legt man sie auf die Brust und dann ist alles eitel Wonne und Sonnenschein, sondern es gibt halt viele unterschiedliche Erfahrungen, wahrscheinlich so halt wie bei überall. Aber ich finde, bei der Geburt ist es besonders aufgeladen auf eine, oder ist die meiner Meinung nach diese allgemeine Erzählung falsch.
Warum glaubst du, ist das noch immer eigentlich so aufgeladen in so einer doch sehr aufgeklärten Welt?
Also meine persönliche Theorie wäre jetzt, weil ich auch darüber nachgedacht habe, warum das eigentlich so geheimnisumhaftet ist, dass die Geburt ja nach wie vor sehr mit dem Tod verknüpft ist. Und dass wir ja auch nicht über den Tod sprechen oder sehr verhalten und sehr ängstlich über den Tod sprechen wollen. Und dass es da so ist, dass man auch das, also ich hatte dann noch einmal ein Geburtserlebnis, da war ich recht lange im AKH und habe das auch, also habe diese Frühchenstation da sehr mitbekommen und da merkt man dann, okay, da ist, also auch dort ist der Tod immer im Raum. Das ist so quasi diese Menschen, die dort arbeiten, auf dieser Station 9C im AKH, wo ja wirklich die frühesten Frühchen hinkommen oder die kompliziertesten Fälle, da ist es immer, also die sind da so häufig damit konfrontiert, dass diese Kinder sterben. Und das ist, ich fand es so beeindruckend, dass auch diese Menschen, die haben so eine gute Energie dort und die haben so ein gutes Arbeitsklima dort und sie gehen so toll mit Eltern um und mit diesen Kindern um und ist aber auch eine so abgeschlossene Welt, ist auch wie so ein eigener Planet. Niemand weiß das eigentlich, außer wenn man selber diese Erfahrung macht, dass wie dieses Gefüge dort funktioniert. Und ich denke mir, vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir uns halt mit diesen schwierigeren Themen nicht so belasten wollen und deswegen da eher entweder nicht so hinhören oder schnell mal sagen, na, aber dann ist ja alles, also es gibt ja so Tendenzen, wenn man irgendwas erzählt, was jetzt nicht so toll ist, dass ja dann alle gleich sagen, ja, aber, also, weil der Zuhörende meistens das nicht so ertragen kann, dass das nicht so toll ist, muss er schnell mal sagen, na, es ist aber dann so und so.
Genau, jetzt, es war zwar irgendwie anstrengend, aber jetzt passt eh alles so.
Genau.
So. Wie sie das ja auch im Film versucht, irgendwie fast so, sich das irgendwie fast schön zu reden, auf eine Art, wo es diesen Besuch gibt, bei dem Neugeborenen. Also auch, obwohl sie in dieser Situation feststeckt, versucht sie es trotzdem zu sagen, ja, oder sie nimmt sich andere Eltern als Beispiel hin und sagt, ah ja, da bei denen, die posten lauter schon schöne Bilder auf Instagram, das, eigentlich will ich das ja auch, aber es will sich irgendwie nicht einstellen.
Ja.
Aber ich finde diesen Gedanken interessant, weil du sagst, ja, dass der Tod da immer irgendwie, wenn ich dich richtig verstanden habe, doch irgendwie mit im Raum auch ist. Und das ist ja auch für Menschen, die aufgeklärt sind, irgendwie so ein Paradox, weil auf der einen Seite wird der neues Leben geboren und da beginnt ja erst alles. Und vielleicht tun wir uns Menschen damit einfach schwer, das zusammenzubringen, oder? Dass dann quasi, ja, aber da
auch zu akzeptieren.
Zu vielleicht. Akzeptieren, ja. Und weil es einfach eins der schlimmsten Vorstellungen wäre, ein Kind zu verlieren. Das kommt wahrscheinlich noch dazu.
Ja,
kann
oder
man nicht viel was Schlimmeres vorstellen.
Nein, und gleichzeitig aber gibt es eben Menschen, die ihre Kinder verlieren oder haben ihre Kinder verloren und die leben auch weiter. Und für die, glaube ich, ist es auch immer hart, dass man ihnen immer sagt, na, das ist ja das Allerschlimmste. Das ist ja das Schlimmste. Also es ist einfach so aufgeladen. Es ist so, und dadurch, wenn du ständig hörst, wenn du ein Erlebnis hast, du verlierst dein Kind und dann wird dir von allen suggeriert, es ist das Schlimmste, glaube ich, hört man auch auf, darüber zu erzählen, weil man möchte das nicht ständig hören, dass man quasi das Schlimmste erlebt hat und trotzdem weiterlebt.
Ja, das stimmt. Ja. Habe ich es noch gar nicht so selber gesehen, aber das stimmt natürlich.
Und ich glaube, da scheint irgendwo das, hier scheint irgendwie so der Kern zu sein, warum das so, also warum man eben schlimme Erfahrungen nur teilt, wenn man, also mit Menschen, die auch bestimmte Dinge erlebt haben, warum, weil vielleicht gibt es da mehr, also wird es mehr anders aufgenommen oder. Und bei Geburt scheint es mir am allermeisten, wenn man selber eine Erfahrung gemacht hat, die nicht der Norm entspricht oder nicht der gesellschaftlichen Norm, dann teilen sich plötzlich die Menschen anders mit. Und das ist ja auch interessant, weil du halt plötzlich was von Leuten erfährst, was du nicht wusstest. Und es gibt dieser Person ja auch eine andere Farbe. Du kanntest die so und plötzlich erfährst du, okay, krass. Die hat ihr Kind verloren, spricht aber nicht darüber, weil du dir denkst, und aber gleichzeitig, es ist so ein wichtiger Teil für sie eigentlich.
Und das beginnt ja schon davor, es beginnt ja wahrscheinlich schon beim Kinderwunsch oder auch quasi dann, wenn man so in den ersten Wochen ist und vielleicht ein Kind erwartet, dass man erst ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt davon spricht, quasi, dass man ein Kind kriegt, dass man schwanger ist, weil davor ja noch sehr viel passieren kann und das ist ja.
Genau, aber also das ist ja auch Thema Fehlgeburt, genau, ist ja auch sowas, da spricht man, also ist auch noch so ein Tabuthema, jetzt wird mehr darüber gesprochen, aber man sagt ja, dass quasi fast jede Frau zwei Fehlgeburten erlebt und es ist auch ein Schmerz, den sie verarbeiten muss und meistens macht sie das für sich alleine oder, Also es ist interessant, dass dieses Thema so noch immer so wie unter dem Teppich behandelt wird.
Ja, obwohl, ich habe mir jetzt gerade gedacht, vor, weiß nicht, allein vor 100 Jahren wahrscheinlich gab es noch so eine große Kindersterblichkeitsrate auch. Also das ist erst jetzt quasi durch diese Errungenschaften, durch die Medizin wahrscheinlich auch dann so passiert, dass, also auf der einen Seite gibt es glücklicherweise nicht mehr so eine große Kindersterblichkeitsrate, auf der anderen Seite wird dadurch auch viel mehr, man versucht sich halt das gar nicht zuzulassen, dass man gar nicht dran denkt irgendwie. Also es ist irgendwie so ein bisschen...
Ja, es ist
früher war das ganz normal, unter Anführungszeichen,
natürlich, aber... Es war auch eine sehr starke Müttersterblichkeit. Ja, also es sind dazu, sehr viele Frauen bei den Geburten gestorben. Und das, also, und wenn man so jetzt Biografien anschaut, auch, keine Ahnung, Rembrandt, glaube ich, hat fast alle seine Kinder verloren. Ich glaube, nur zwei haben überlebt. Also es ist, also es ist wirklich interessant, dass es, dass das waren so ganz andere Biografien, die geprägt waren vom Tod.
Ja. Und jetzt wird das lieber irgendwie weggeschoben von sich. Aber dann gibt es ja glücklicherweise auch so Filme, die vielleicht dann auch so Themen wieder aufmachen und Leute zum Nachdenken bringen.
Ja, oder ich glaube, das ist halt quasi die Aufgabe oder kann die Aufgabe der Kunst sein, dass man halt Themen über Themen spricht oder halt Themen teilt, künstlerisch verpackt. Mhm. Also es ist ja auch immer so eine Frage, was kann man annehmen als Zuseherin oder quasi wo kann man andocken, ob das jetzt die Musik ist, die Malerei oder der Film.
Ja.
Also, oder es gibt ja 100 verschiedene Formen von Kunst. Ich finde, das ist ja das Schöne auch an der Kunst, dass man immer wieder versuchen kann, also man sagt ja quasi, über alles, was man nicht spricht, existiert nicht. Also man kann es in die Existenz bringen, obwohl es hier ist, aber wenn so lange nicht drüber gesprochen wird, kann man versuchen, es zu einem Thema zu machen.
War das für dich auch schwer, dass halt auch so ein, auch wenn das jetzt total fiktionalisiert ist und eine andere Geschichte ist, aber doch irgendwie so ein persönliches Thema oder dass dir auch so wichtig ist, dann quasi daraus einen Film zu machen, war das auch da irgendwann gedacht, okay, das war vielleicht jetzt nicht die beste Idee, gab es solche Situationen im Prozess?
Gab es. Also ich habe das auch immer so vor mir hergeschoben. Ich wollte mich eigentlich gar nicht damit mehr beschäftigen. Okay. Es war auch, wir haben die Schauspielerinnen getroffen in Berlin, Hans und Marie, und wir haben quasi über alles gesprochen, aber nicht über den Film. Also es war immer so, ich war auch total überrascht, dass es so schnell gefördert wird. Es hat mich richtig so überrannt. Dann eigentlich, dass es schon geheißen hat, okay, jetzt muss ich das wirklich angehen.
Wär's dir lieber gewesen, wenn sie gesagt hätten, na, das Projekt geht sich jetzt irgendwie.
Ja, es war bei den anderen Filmen halt so, dass wir da immer mehrere Anläufe hatten und ich war so irgendwie darauf eingestellt, dass wir sagen, gut, das wird halt jetzt eine Zeit lang brauchen. Mhm. Der Förderprozess, der dauert ja dann immer so ein paar Jahre und dann ist es aber relativ schnell, ist es dann wirklich, hat es sich realisiert. Und ich war schon aber auch sehr offen, das wussten ja auch alle, dass es mich persönlich sehr betrifft und dass halt gewisse Szenen für mich schwierig sind. Und ich habe versucht, mich mit meinem Team da sehr auszutauschen und mit meiner Produktionsfirma, dass ich da sehr offen damit umgehe, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie es mir bei manchen Szenen gehen wird, rein emotional, was sich dann im Endeffekt nicht eingelöst hat. Mhm. Also es war dann kein Thema, aber trotzdem war es für mich das Projekt an sich eins meiner, also vielleicht war es das anstrengendste, weiß ich jetzt nicht genau. Ich fand es wahnsinnig anstrengend und vielleicht war das das Emotionale zusätzlich, dass es für mich so anstrengend gemacht hat.
Aber hat ja trotzdem der Film irgendwie auch passieren müssen, damit du dann auch irgendwie jetzt vielleicht ruhiger weiterarbeiten kannst?
Wahrscheinlich ja. Also so, es hat auch irgendwas in mir verändert, dass das passiert ist und auch, dass der dann bei der Berlinale seine Premiere hatte und so, das hat mich mit irgendwas versöhnt, innerlich. Ich meine, geheilt ist man sowieso nie.
Yeah.
Ich kann jetzt nicht von Heilung sprechen, aber eine Versöhnung, es gibt eine Versöhnung.
Ja. Yeah. Auch, dass es so, also schnelle Förderung dann auch bei einem der bekanntesten europäischen Filmfestivals gleich im Wettbewerb irgendwie angenommen wurde. Das, also ist Wertschätzung für das Thema auch, ist das, was du meinst?
Ja, oder auch einfach so quasi, also Wertschätzung für das Thema, das so weit hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber mich innerlich versöhnt, vielleicht mit dem Leben versöhnt.
Okay,
Vielleicht eher so
so
sehr, sehr privat.
jetzt nicht nur durch diese persönlichen Erfahrungen, sondern auch für dich als, also auch karrieremäßig vielleicht?
Also ich, ehrlicherweise muss ich sagen, ich wollte immer einmal auf der Biennale laufen und Berlinale, also so quasi, das ist ja immer, man hat ja anscheinend in sich drinnen ja schon so gewisse Ziele, dass man sich denkt, wenn man, wir machen Filme und wir wollen ja gesehen werden und es ist einfach so, wenn du auf einem A-Festival laufst und wenn du in einem Wettbewerb laufst, dann kriegt der Film einfach viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn er, so wie jetzt der Film davor in Saarbrücken seine Premiere hatte, kriegt er nicht so viel Aufmerksamkeit
Welcher
wie
Film war das?
Waren einmal
Ah
Revolution.
ja.
Und also ich merke da diesen Unterschied in der
Ja klar,
Aufmerksamkeit,
ja.
merke quasi auch journalistisch, was da für eine andere Aufmerksamkeit plötzlich da ist. Und natürlich nur die Aufmerksamkeit kriegt der auch eine Öffentlichkeit. Und das ist quasi unsere Sehnsucht ist ja das gesehen werden, sonst würden wir es gar
Klar.
nicht machen. Und das ist halt auch eine Industrie. Und diese Industrie funktioniert eben auch über diese Festivals.
Aber das ist dann eigentlich beides gleich gelungen, die Berlinale und die Viennale
Ja,
jetzt
jetzt kann
mit
ich
einem Film.
in Pension gehen. Jetzt kann ich aufhören.
Aber weil du gemeint hast, auch mit den Hauptdarstellerinnen und die Marie Leuenberger, dass ihr gar nicht über das, den Film dann gesprochen habt, war das für die beiden auch irgendwie ein schwieriges Thema oder war das ein Film wie jeder andere, den man halt so macht als Schauspielerin, als Schauspieler? Oder war da, hast du da auch gemerkt, dass man da anders ans Set kommt vielleicht?
Also bei der Marie war das sicher noch eine größere Herausforderung, weil sie eben das Gefühl hat, sie ist verkörpert da eben was sehr Persönliches, was mit mir was zu tun hat. Aber sie hat auch sehr das, also ich glaube für sie war es, aber das ist meine Arbeitsweise, dass ich da eine sehr große Freiheit, also dass mich das eher bereichert, wenn Schauspieler sich selbst da eine andere Interpretation suchen. Also ich finde das sehr positiv und ich finde das toll, wenn das anders gelesen wird, als ich mir das gedacht habe. Das
Sie hat das anders gespielt auch, als du es dir
ja,
davor
gar
vor.
manche Szenen waren einfach anders
Okay.
von, sie hat da was anderes hineingebracht, womit ich nicht gerechnet habe, was ich aber irgendwie toll fand, weil sie hat ihre Geschichte und ist mit ihrer Geschichte an diese Rolle herangegangen und das fand ich cool, dass sie das halt manches eben anders interpretiert hat.
Aber bei welchen Szenen war das zum Beispiel der Fall?
Also zum Beispiel beim Schlussbild,
Ja.
also da, fällt mir jetzt einmal als allererstes ein. Es war immer wieder, sie hat oft einen anderen Zugang genommen. Und das fand ich dann auch spannend, dass man das so liest oder dass sie es so liest und auch so spielt.
Ja. Das wird wahrscheinlich bis zum gewissen Grad fast immer mal wieder vorkommen, dass das dann ein wenig anders interpretiert wird, wahrscheinlich, oder? Als du das vorher beim Schreiben siehst. Aber in so einem, ich sage doch, einem Projekt, das dir sehr nahe ist, fällt es dann vielleicht auch noch mehr auf, oder?
Ja, es war auch die Julia Franz Richter, ihre Figur, diese Hebamme, habe ich mir auch ganz anders vorgestellt. Und Julia hat sie ganz anders interpretiert, was ich auch interessant fand, weil ich sie so nicht gelesen, also so hätte ich sie nicht gelesen. Aber bringt dann halt jeder so seine eigenen Energien hinein und es kriegt dadurch was anderes, es kriegt dadurch eine andere Energie und das fand ich dann eher spannend, dass es so einen anderen, dass man das so anders, diesen Weg, es ist ein anderer Weg, der begangen wird, und das fand ich aber interessant.
Ich fand auch ihre Rolle der Hebamme sehr interessant, weil sie ja sehr, sie ist natürlich sehr zugewandt, aber trotzdem hat sie auch irgendwas, wo man sich denkt, okay, da könnte irgendwie noch mehr dahinter stecken als diese. Also fand ich schon interessant auch, wie sie das spielt oder wie es geschrieben ist. Also man ist sich eigentlich, mir kommt vor, außer beim Vater, der wirkt eigentlich relativ straight, also da weiß man circa, wo er so irgendwie verortet ist, hatte ich da so das Gefühl. Aber alle anderen Figuren war ich mir die ganze Zeit nie sicher, was für ein Spiel spielen die, was für ein Spiel wollen sie spielen, wo gehen sie selber vielleicht gefühlt zu weit oder wo mischen sie sich zu viel ein. Fand ich schon spannend, das so zu zu beobachten. Ist interessant, wenn man jetzt nur so unvoreingenommen in so einen Film geht und den natürlich dann sieht und einfach mal das auf sich wirken lässt, wie das dann einzelne Personen so einfach auf den Zuseher, auf die Zuseherin wirken.
Ja, das, also, aber auch gut, dass es so ist. Also finde ich ja dann wieder cool, dass es so funktioniert, dass es so offen bleibt.
Was auch so interessant ist, ist, sie geht dann ja irgendwann mit dem Kind auch in so ein prototypisches, ich würde mal sagen, Wiener Babygeschäft und sieht sich dort um und alles ist so schön in Pastellfarben und schöne Babykleidung und schöne Kuscheltiere und so diese perfekte Welt eigentlich, wie man sich's vorstellt, wo man dann irgendwie so aufblüht als Elternteil da drinnen und sich schöne Stücke für das Neugeborene aussucht. Und da fand ich sie auch so spannend, wie sie, Julia heißt sie, glaube ich, im Film, wie sie das spielt und wie sie dann mit sich selber ringt, weil eigentlich will sie da dazugehören, zu diesen glücklichen Müttern unter Anführungszeichen oder glücklichen Eltern. Und trotzdem gibt's da diese Distanz, die da so stattfindet. Also dieses Geschäft spiegelt da auch so eine Welt wider, die man sich vielleicht wünscht, aber die natürlich nicht für jeden sofort da ist.
Ich finde gerade so diese Geschäfte, die das halt bedienen, die suggerieren ja quasi wirklich eine totale, also so eine Wohlfühlwelt, dass man halt am liebsten gleich einziehen möchte, weil man das so schön findet und man findet auch diese Stücke und die Kleider so wunderschön. Und das Spielzeug, das ja die Kinder gar nicht so interessiert, weil die interessieren sich gar nicht. Das ist halt
auch eine riesige Industrie eigentlich, genau. Dann, oder?
Ja, da wird eine Industrie bedient, die wir als so irrsinnig als Wohlfühlwelt bezeichnen. Aber das ist halt bei Kindern, dass die dann wohin speiben und dass diese schöne Kleidung meistens extrem unpraktisch ist, weil sie so viele Knöpfe hat oder die Kinder. Also es ist halt so, da wird auch ein Bild erzeugt, das quasi mit der Realität oft nicht zusammenzubringen ist. Aber wir haben so eine Sehnsucht nach dieser Welt. Und wir sind dann in unseren Leben gefangen und sind die ganze Zeit damit beschäftigt zu sagen, oh Gott, warum ist es bei mir, warum schaffe ich das nicht, diese Welt herzustellen, diese Ordnung, diese Schönheit, dieses Wohlgefühl, sondern man ist übermüdet, man blutet selber noch, das Kind speibt oder will nicht trinken oder weint oder es ist halt einfach so ein krasser Zustand in Wahrheit, der quasi nichts mit der Welt zu tun hat.
Und im Film ist es dann ja auch irgendwie dann wieder genau umgekehrt, weil das Kind halt irgendwie sehr ruhig ist, also für sie verdächtig ruhig.
Genau.
Und es schreit kaum, es reagiert kaum auf Schmerzen. Also es sind so Situationen, wo sie sich denkt, irgendwie, die haben mir da das falsche Kind gegeben oder vielleicht hat mein Kind quasi diese Geburt gar nicht überlebt und die haben mir jetzt irgendwie anderes. Man weiß es ja nicht, was da vorgeht. Und ja, das ist irgendwie spannend zu beobachten, dieses Fehlen von diesen Anstrengungen fast, weil sie sagt dann irgendwann, ja, sie ist eh ausgeschlafen, es ist ja alles in, das Kind schläft eh die ganze Zeit, die kann eben ausruhen. Also es sind so, sogar da sind die Erwartungen unterschiedlich.
Genau, das stimmt.
Eigentlich total absurd, aber das stimmt, ja. Eigentlich müsste sie ja total übermüdet sein mit dunkelblauen Ringen unter den Augen und Schlafentzug. Und eigentlich ist der Gegenteil. Sie kann sogar mal arbeiten und kann irgendwie ihre Partituren vorbereiten und laut Musik aufdrehen, weil das Kind scheint das auch nicht zu stören. Also es ist irgendwie,
stimmt, ja,
auch interessanter Aspekt. Was mich interessieren würde, Du hast da so interessante Nuancen drinnen. Sie sagt dann gleich irgendwie mal zu ihrem Partner, dass er nicht Mama sagen soll zu ihr. Also sie will gar nicht so angesprochen werden. Dass sie einfach keinen Namen auch findet für das Kind, weil sie halt diese Distanz irgendwie hat. Und was auch so richtig auffällig ist, dass ihr jeder professionelle Mensch in dem Film sagt immer, nein, machen Sie sich keine Sorgen, ist alles in Ordnung, es ist das Kind, zeigen sogar so Röntgenbilder, es ist alles wie es sein soll irgendwie. Hast du die so speziell ausgesucht, diese feinen Nuancen, wo man das so merkt, oder wie bist du da vorgegangen?
Also mir ging es schon auch sehr stark um dieses, also quasi wie das ist als Frau von quasi, man empfindet sich als Persönlichkeit und in dem Moment, wo man ein Kind gebiert, wird man zu einer Mama. Und dieses Mama, dieser Begriff hat so eine Aufladung, wo ich das Gefühl habe, manche Frauen oder mir ist es auch so gegangen, ich habe so das Gefühl gehabt, ich passe nicht in diese Rolle hinein. Mhm. Das ist irgendwas, da wird mir was zugeschrieben und ich musste wirklich, wenn mich ja jemand angesprochen hat, ja, die Mama, habe wirklich immer meine Mutter, also ich muss dann denken, habe dann immer an meine Mutter gedacht. Also ich fühlte mich nicht angesprochen in dieser, dieser Zuschreibung, weil ich so das Gefühl habe, das passt. Das ist wie so eine Kleidung, die mir falsch angezogen wurde und ich will das nicht erfüllen. Da gab es, also, aber das war eher diese Begrifflichkeit und das hat mich dann halt auch nachdenken lassen, was das eigentlich für alles für Zuschreibungen sind. Lustigerweise habe ich jetzt auch mit sehr jungen, also mit jungen Frauen gesprochen, die dann so nach dem Film gesagt haben, na, da überlegt man ja richtig, ob man ein Kind kriegen will. Und dann hat eine gesagt, ja, sie kann sich schon vorstellen, ein Kind zu kriegen. Also sie könnte sich vorstellen, aber sie in der Vaterrolle kann sie sich vorstellen.
Okay.
Und ich fand, das kann ich voll gut nachvollziehen, weil ich das auch, mir wäre das auch, das würde ich das Gefühl haben, das würde mir besser passen, als Vater ein Kind zu kriegen. Und da, ich glaube, dass das, vielleicht ist das auch sowas, das ist die Frage, warum ist das so? Warum könnte ich mir das so besser vorstellen als Mutter? Das ist doch auch, also.
Weil da so über, also Jahrhunderte, Jahrtausende so viel reingepackt wird in diesen Begriff, oder? Das ist so aufgeladen.
Ja, es ist so wahnsinnig aufgeladen, ja.
Weil man ist ja dann nicht nur die Mutter von dem einen Kind, das man hat, oder von den zwei Kindern oder wie auch immer, sondern da schwingt so viel, ja, gesellschaftlich, so, genau. Also viel mehr als.
Ja, viel mehr als beim Vater. Diese Mütterlichkeit und diese hundertprozentige Liebe und das hundertprozentige Vorhandensein und das sich komplett zurücknehmen und sich nur dem Kind widmen, das ist da alles in diesem Begriff verpackt. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich vielen jungen Frauen, die so ein selbstbestimmtes Leben führen und da dann zu sagen, okay, bin ich bereit, das alles aufzugeben? Also muss es überhaupt sein? Ich glaube, da gibt es ja noch, wenn man da ein bisschen offener über das sprechen würde oder sagen würde, es gibt ja viel mehr Konzepte, man kann ja auch eben wenn man diese Aufladung ein bisschen runterschrauben würde, wird es wahrscheinlich leichter sein für jeden von uns zu sagen, ja, natürlich, Kinder voll gerne.
Ja, und da kommt es natürlich sehr stark auf die Väter drauf an.
Genau, genau. Und das Umfeld, in einem Buch habe ich auch gelesen, dass eine so gesagt hat, ja, überhaupt das mit dieser Kernfamilie ist schon der falsche Gedanke. Da ist schon alles falsch. Vater, Mutter, Kind, das kann nur ins Unglück führen. Wenn man das ein bisschen offener, wenn da mehrere Menschen, wenn man sagen würde, man kann sich dazu mehr um ein Kind kümmern und man ist nicht so auf sich alleine zurückgeworfen, so als meistens sitzt ja dann die Frau zu Hause alleine und ist komplett überfordert und muss diesen Wurm da versorgen und ist total vereinsamt, wird auch immer so abgestempelt, ja, die muss sich jetzt um ihr Kind kümmern, so quasi so. Die
kriegt keine Anrufe mehr, niemand meldet sich mehr.
Genau.
Und man muss sich ja dann irgendwie auch so eine neue Umgebung selber schaffen, oder? Man muss dann ja, man sucht sich ja neue Freunde dann quasi, oder im Idealfall findet man die dann vielleicht auch und die dasselbe Schicksal unter Anführungszeichen haben und weil die oft der alte Freundeskreis dann da gar nicht mehr so einen wirklichen Zugang dazu hat. Also dieses Aufbrechen von diesen starren Dingen, das wäre wahrscheinlich wirklich wichtig.
Nein, weil warum muss man sich neue Freunde suchen? Ist ja auch voll schade eigentlich, dass das so. Also warum teilt sich das dann zwischen kinderlose und kinderhabende Menschen? Muss ja auch nicht so
Naja.
sein oder muss nicht so sein.
Ich kann mir nur an meine eigene Karenz erinnern, wo ich dann auch so raus bin und am Spielplatz halt irgendwie Leute gesucht habe, mit denen man dann halt sich regelmäßig treffen kann und man trifft sich dann halt und tauscht sich aus und tauscht mal Nummern aus und redet so, so über den Alltag, weil man dann,
Genau, und
um
voll
sich in
lang
dieser
hat,
neuen Rolle auch zurechtzufinden.
genau, aber hat ganz langweilige Gespräche plötzlich über so ganz
Ja.
langweilige Dinge.
Aber man hat zumindest was zu reden gleich.
Nein, es ist irgendwie sehr eigenartig.
Aber eigentlich ist das ja auch dann so ein bisschen das Problem dieser totalen Individualisierung, oder? Wo jeder
Ja.
so für sich ist. Und weil früher war es da wahrscheinlich noch mehr, dass man halt nicht so allein war, weil dann gab es halt vielleicht die Großeltern, die vielleicht sogar noch im selben Haus gelebt haben, oder da gab es noch irgendwie die Uroma, die vielleicht auch noch da war, oder es war vielleicht überhaupt mehr. Ich meine, das sind wir auch wieder sehr im Familiären, aber trotzdem gab es da mehr Menschen um einen herum, die vielleicht auch irgendwie da sein konnten für das Kind.
Ja, ich glaube, so die Kernfamilie, das hat sich ja mit der Industrialisierung entwickelt, oder? Dass es
Ja.
so, dass es plötzlich geheißen hat, die Frauen bleiben zu Hause, die Männer gehen
Männer.
arbeiten. Ich glaube, das davor war das ja, haben ja beide immer
Ja.
gearbeitet. Es ist auch die Frage, ob das besser ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Beruf sehr wichtig ist für die Identität oder dass man einen Beruf ausüben kann, die Möglichkeit hat zur Entfaltung, ein Gespräch mit erwachsenen Menschen, dass dieser Austausch schon sehr wichtig ist im Leben, also
Absolut.
im Dasein. Und dass es, wenn das plötzlich weg ist und du plötzlich nur mehr mit Wesen zu tun hast, die gar nicht sprechen können oder halt nur in einer Kindersprache sprechen und sehr auch auf sich konzentriert sind, was sie auch sein müssen,
Nee.
und du musst sie versorgen, was ja auch extrem wichtig ist, aber da fällt so viel weg aus deinem Leben plötzlich. Und sich in dieser Rolle mal zu finden. Und deswegen finde ich ja, es ist ja so eine falsche Behauptung zu sagen, das kriege ein Kind und das ist die Erfüllung. Das wird einem ja so suggeriert, wenn du ein Kind, dass es die absolute Erfüllung ist. Weil es ist eben, finde ich, nicht Erfüllung, es ist, zerfällt alles. Und man muss es neu wieder zusammenbauen.
Ja, und im Idealfall vielleicht findet man einen Weg, um sich so ein neues Konstrukt zusammenzubauen, wo also jeder in diesem Konstrukt sich halbwegs wohlfühlt und
Ja.
seinen eigenen Tätigkeiten dann auch nachgehen kann und sich nicht komplett verliert in dem Ganzen, oder?
Genau. Aber das ist ja eben auch so schwierig, dass du halt diesen, als Partnerschaft da mal dieses Konstrukt, dass beide Zeit haben für sich, dass man zu zweit noch Zeit hat. Das ist ja alles wahnsinnig schwierig zu organisieren. Es bedarf irrsinnigen Aufwand an Organisation, dass man sich das erhält, was man hatte.
Ja.
Also für Beziehungen ist es eine wahnsinnige Herausforderung.
Hast du, weil du gesagt hast, es sind auch jüngere Frauen auf dich zugekommen, aber sind auch Männer auf dich zugekommen nach dem Film oder hast du da Reaktionen bekommen?
Also was so quasi, was ich jetzt erkannt habe, ist, dass Männer oft, das war aber auch schon beim Drehbuch so, dass die das anders lesen als Frauen. Es sind viel mehr Frauen, also so quasi für Frauen scheint der Film jetzt noch viel aufwühlender zu sein als für Männer, ist
Okay.
mein Gefühl. Und er wird sehr unterschiedlich interpretiert von den jeweiligen Geschlechtern. Aber nicht, auch nicht von allen, aber es gibt das eine eher, das haben mir aber jetzt auch Freundinnen erzählt, dass sie jetzt nach der Premiere auch so rumgegangen sind und durchgefragt haben, so quasi ihre eigene Statistik erarbeitet haben, um herauszufinden,
in welche Richtung.
Ob ihre These stimmt, dass Frauen das ganz anders lesen als Männer. Das habe ich nicht überprüft, das haben mir Freundinnen erzählt.
Ich habe mich eben dann, ich fühle mich noch immer irgendwie hin und her geworfen, wenn ich drüber nachdenke und kann, und das finde ich auch das Spannende an dem Film, dass es erstens so viele Emotionen ausgelöst hat und dass man sich nie sicher sein kann, was hier wirklich gespielt wird. Aber ich habe mir dann gedacht, irgendwie muss ich ihr glauben. Allein schon, also auch wenn sie vielleicht zu viel sieht in dem Ganzen, aber trotzdem, allein so geschichtlich, allein, das muss man sich irgendwie, habe ich mir gedacht, okay, sie, niemand ist näher dran als sie. Sie muss das wahrscheinlich irgendwie spüren. Das habe ich mir so gedacht, ich muss eigentlich ihr glauben. Das war so meine. Ganz sicher bin ich mir noch immer nicht, aber.
Ja, ich glaube, so quasi jetzt meine eigene Interpretation, das ist auch sowas, wo ich weiß gar nicht, ob man das herauslesen kann, aber das ist für mich auch total okay. Also das ist für mich total gut so, dass es so ist. Dass es so jeder, also ich finde das gut, dass jeder hier frei liest, was er selber, man bringt ja seine eigenen Erfahrungen mit hinein.
Ja, absolut. Hast du dir absichtlich noch einen Autor mit an Bord geholt, um dich ein bisschen auch davon distanzieren zu können oder das noch durch einen anderen Blick?
Also es war eher so, dass ich der Freiburger, also meinen Produzentinnen, dem Oliver und der Sabine, so gesagt habe, dass das Drehbuch, also es gab ja das Treatment und ich hatte das Gefühl, ich kann es nicht ausschreiben oder ich merke einen Widerstand in mir und ich würde es gerne abgeben. Und wir haben dann überlegt und haben uns dann an eine Agentur gewendet. Es gab damals so eine deutsche Agentur, die haben so Autorinnen und Produzentinnen miteinander verknüpft.
Okay.
Und man hat dann sein Treatment hingeschickt und diese Person hat dann aus diesem Pool Vorschläge gemacht und es war während Corona und mit denen habe ich dann gezoomt und ich glaube, es waren 4 Frauen und ein Mann. Und lustigerweise, das hat jetzt nämlich mein Mann erzählt, habe ich damals anscheinend meinen Mann gefragt, ob das okay ist, dass ich den Mann auswähle, ob ich das überhaupt machen darf. Er dann meinte, es sei okay. Aber ich hatte damals mit dem Arne das Gefühl, wir sind ein Match. Also da, er liest das auf, also da gibt es irgendwie eine Verbindung, was, soweit man das bei Zoom überhaupt sagen kann. Aber er hat dann, ich glaube, die schreiben dann auch was, ein bisschen was, irgendwas, ihre Gedanken. Und ich hatte das Gefühl, er versteht mich. Man fühlt sich ja manchmal gesehen oder gelesen. Naja. Und ich glaube, dort geht man dann irgendwie hin. Und er ist kinderlos und hat mit Kindern jetzt gar nichts so am Hut. Und hat es dann aber so quasi genommen und hat es ausformuliert.
Vielleicht war das ja ganz wichtig, da so ein Blick, so einen anderen Blick quasi, erstens einen männlichen und vielleicht dann auch noch kinderlosen Blick auf das Ganze, wo nicht schon auch so diese Geschichte mit eigenen Kindern vielleicht und mit vielleicht auch einer eigenen Geburt so mitschwingt, oder?
Also das kann ja. Ich glaube auch, also ich glaube, es kann eben genauso halt wie die Marie ihre Interpretation oder auch die Julia Franz Richter. Er hat halt seins mit hineingebracht. Ich finde, das kann das ja alles immer nur bereichern, wenn genauso wie Szenenbild und Kamera dann auch ihrs hineinbringen oder Sounddesign und Schnitt, sind ja alles so Räder, die das alles noch im besten Falle noch ein bisschen verbessern können. Kostümbild.
Ja, auch die Kamera fand ich, oder die Kameraarbeit fand ich so interessant, weil das man sieht das Baby schon immer wieder. Wahrscheinlich muss man da auch mit unterschiedlichen Babys drehen oder so. Ich weiß auch nicht, wie das gemacht wird.
Wir hatten 2 Hauptzwillinge und ein paar so Backup-Babys. Okay.
Also auch wir interessant. Hatten,
ich glaube, insgesamt 5 Babys.
Okay. Also nicht, dass das so auffällt. Ich habe es mir nur gedacht, dass man wahrscheinlich aufpassen muss. Aber die Kamera hat dann schon, und das ist ja, so kleine Babys sind ja entzückend natürlich, also auch als Außenstehende. aber die Kamera wahrt dann trotzdem immer so eine Distanz und irgendwie spürt man da auch diese Distanz, die halt die Mutter quasi zu diesem Baby hat. Das fand ich auch spannend, dass das so, also man kommt jetzt als Zuseher gar nicht so in Versuchung, da quasi so, sich so dem, diesem kleinen Baby nahe zu fühlen. Weil, glaube ich, die Kameraarbeit das gar nicht so zulassen wollte.
Ja,
oder interpretiere ich da zu viel rein?
Nein, ich glaube, wir haben das auch ein bisschen mehr bedient, dieses Alienhafte von dem, also ich glaube, das haben wir mehr genutzt als das, als man wahrscheinlich, wir haben uns jetzt nicht so drauf konzentriert, weil so Babys, und die waren ja auch irrsinnig entzückend, die sind ja auch wahnsinnig entzückend. Also, aber so quasi jetzt visuell haben wir eher was anderes gesucht. Das stimmt, das ist, also das stimmt schon. Und wir wollten, also quasi diese Kamera, wir wollten ja ursprünglich auf Film drehen. Und das ist sich dann aus Kostengründen, hat das nicht geklappt, weil da kam ja dann diese extreme Teuerung dann auch noch im Laufe der Dreharbeiten. Dann ist alles explodiert. Also sind die ganzen Budgets explodiert. Und wir haben dann digital gedreht und der Robi Oberrenner, der Kameramann, hat dann, war dann total in einer Verzweiflungskrise und hat, also weil er sich so auf dieses Filmmaterial eingeschossen hat und hat dann irrsinnig viele Tests gedreht mit Filter. Es gab so einen Filter, ich glaube, der heißt der Stöger, weiß ich nicht mehr genau, ob es der Stöger-Filter ist, der hat mit einer Strumpf, der hat einen Strumpf, so einen Frauenstrumpf über den Filter gezogen und dadurch hatte das so was Kriseliges. Ah. Das hat aber extrem schön ausgeschaut, aber das war uns dann so unsicher, weil da gab es nur einen.
Yeah.
Und wir dachten, wenn der uns runterfällt, dann. Aber wir haben dann einen, ja, also quasi wir haben dann, und also wir haben versucht, das Material so herzustellen, dass man das Gefühl hat, es ist auf Film gedreht.
Mhm. Es ist ja auch diese Privatklinik, die so spärlich, also im Film spärlich ausgeleuchtet ist, so ist sie natürlich schön ausgeleuchtet, aber es ist so, man fühlt sich nicht wirklich, und also auch als Zuseher fühlt man sich nicht wirklich wohl dort. Eigentlich würde man sich denken, also Privatklinik und alles ist toll und alles sind, und das ist so eine heile Welt halt irgendwie, aber es fühlt sich gar nicht so an. Das fand ich ja interessant eingefangen. Irgendwie ist es so.
Ist es, also ich finde sie nämlich schon sehr, die war sehr schön ausgestattet.
Es ist schon sehr schön, aber es hat so was Unheimliches.
Das stimmt. Es ist auch sehr unheimlich. Also das stimmt, aber ich glaube, das ist noch dazu verstärkt mit allen, also quasi mit, ja, wie sich die Menschen dort verhalten und bewegen. Ich glaube, das sind dann noch zusätzliche Elemente, die das ein bisschen unheimlich machen. Dieses
Pflegepersonal und die Ärztinnen und Pflegerinnen und so, die, also allein die Blicke, die sie sich so zuwerfen, da denkt man sich, okay, wissen die da irgendwas, was da passiert ist bei der Geburt, oder wissen die, oder ist das einfach nur so eine Wahrnehmung? Das weiß man ja nie, was da wirklich. Noch dazu gibt es diese komischen Axolotl.
Mhm.
Die da auch irgendwie eine Rolle spielen und da gezüchtet werden oder so in dieser Klinik. Was hat es mit dem auf sich? Oder war das eher so dieser Gedanke, dieses Alienartige, was du früher beschrieben hast, noch einmal so anders visuell darzustellen?
Nein, es ist ja wirklich so, und das ist auch in Wien, ich mal einen Bericht auf Ö1 gehört über Axolotls. In Wien gibt es ein Forschungszentrum.
Okay.
Da wird versucht, also so quasi, die haben ja wirklich so, ihre Zellen haben so Stammzellenqualitäten, die können sich ja wirklich selbst regenerieren und quasi sie können sich, ich glaube, in Mensch ist es so, wenn es mal eine Zelle eine Aufgabe hat, dann kann sie nur mehr diese Aufgabe erfüllen, und bei Axolotls, wenn man denen einen Fuß abschneidet, kann der diesen Fuß wieder nachbilden und sie versuchen das zu entschlüsseln, weil das wäre quasi rein von medizinischer Sicht wäre das ein
Durchbruch quasi.
Ja, das wäre ein Durchbruch, weil man könnte dann sagen, okay, du wirst eine Niere, und man könnte die Niere oder whatever erneuern. Und ich glaube ja persönlich, dass man in der Forschung, ob jetzt in China oder in der USA, wahrscheinlich ist die Forschung schon viel weiter, als wir das uns wünschen. Aber ich glaube, es wird sehr viel experimentiert und probiert. Und diese Idee zu sagen, es gibt die, also sie haben ja schon irgendwie so geschafft, in so einer künstlichen Gebärmutter, glaube ich, ein, ich weiß nicht, war es ein Schaf oder es gab mal irgendwie eine, es gab schon mal so eine Geburt. Und sie sind schon mal so weit gekommen. Es ist ja von rein von also aus ethischen, so quasi, was ist das Leben? Also ich finde, da ist eigentlich, das ist, sind sehr große Fragen. Aber ich glaube, der Mensch oder die, wenn er die Möglichkeit hat, wird er das alles umsetzen. Da wird er sich nicht aufhalten lassen von irgendwelchen Fragen, weil er, ich glaube, also ich glaube, das ist so in uns. Da gehen sie über alle Grenzen hinweg.
Der Wunsch nach Unsterblichkeit und.
Ja, der ist sowieso vorhanden. Und offensichtlich viel, viel weit verbreiteter, als man denkt.
Der Film startet jetzt ja in den Kinos, war jetzt noch bei der Viennale auch zu sehen. Bist du, ist man dann als Filmemacherin auch irgendwie erleichtert, dann so ein Projekt mal auch ziehen zu lassen, einmal alles darüber gesagt zu haben und sich vielleicht auch jetzt dann anderen Themen zu widmen zu können?
Ja. Also ich schon. Ich bin dann schon froh, dass es draußen ist oder dass es halt aus dem, ich finde das ganz gut, dass das dann so seinen, also das finde ich auch das Tolle am Film, dass der Film ja geht, kann ja seinen eigenen Weg gehen und muss nicht mehr begleitet werden oder so. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man das so hinter sich lassen kann. Ich schaue mir auch meine Filme nie wieder an.
Wirklich?
Also ich bin jetzt das letzte Mal gesehen bei der Berlinale. Aber ich glaube,
im also, großen Saal damals, also bei der Premiere oder?
Genau.
Ja. Aber wie war dann, das für dich? Wie hat sich das?
Das war irgendwie so anstrengend, weil das so, weil die Leute auch so viel gelacht haben. Ich war darauf nicht eingestellt, dass das, dass man da lacht.
Wirklich?
Dann war so der Klees neben mir, der hat den Film zum ersten Mal gesehen, war auch total so hibbelig, zappelig. Das war, das, also es war, ich fand das sehr,
der also, den Dr. Wilford spielt.
Genau.
Also den Arzt, wo genau, man nicht so genau weiß, was der, wie der so drauf ist eigentlich.
Aber ich, lustigerweise, darauf war irgendwie nicht eingestellt, obwohl mir das damals die Veronika Franz schon gesagt hat, dass das schrecklich ist, da das Schauen. Ich dachte mir, ja, okay, alles andere, aber ich war nicht, also ich habe es nicht so krass erwartet, dass das wirklich, ich fand's, ich war danach ganz erschöpft. Also nach dieser Vorstellung. Ich war wirklich unglaublich erschöpft.
War der Film schwierig überhaupt abzuschließen für dich oder ist dir das leicht gefallen? Also dass du irgendwann sagst, okay, so.
Na, lustigerweise war es eher gegenteilig. Ich hatte immer das Gefühl, es ist schon fertig.
Okay.
Und dann sind immer so, der Oliver Neumann, mein Produzent, hat immer gesagt, na, wir müssen noch weiter arbeiten. Für mich war es immer schon, ich habe gesagt, na, wir haben das, es ist fertig. Wir brauchen da nichts mehr machen. Es war ja, eher immer so schnell, war das schon schneller fertig als.
Ist ja irgendwie total schwierig, oder? Das ist halt so ein Projekt, das sich über Jahre, oft ziehen sie ja Filme über Jahrzehnte Ideen, die man vielleicht irgendwann einmal hat und ein bisschen zu, wenn sie überhaupt realisiert werden und dann irgendwann kann man es wahrscheinlich gar nicht mehr sehen.
Ja, aber trotzdem hier war es wirklich so, dass dadurch, dass auf der Soundebene so viel noch passiert ist, und das war dann so eine feine Arbeit, auch mit der Musik und das, also so quasi das, das fand ich wiederum sehr schön, dass das, dass du anscheinend dann noch so eine Schicht dazugeben kannst, wo du das dann noch einmal auf eine Ebene hebst. Wir haben zum Beispiel den, die ganzen, den Erlkönig in Wien gibt es ja so ein tolles Studio, wo, wo Musiker quasi vom Blatt, das, die kommen dorthin, haben, kriegen die Blätter und dann spielen sie dir dieses Stück noch einmal runter und haben das wirklich noch einmal so aufgenommen, was so fein war. Also das war wirklich noch einmal, da merkst du dann, das hat dann so eine hohe Qualität an in der Arbeitsweise. Das, da wird es dann, finde ich, wieder sehr schön, am Projekt zu arbeiten.
Und sie natürlich im Film auch als Dirigentin, die dann, wo dann Musik auch eine große Rolle spielt. Aber das, also es ist gar nicht so, dass das so bewusst auffällt, der, auch der Klangeinsatz und so. Also es ist sehr unterschwellig. Also man wird jetzt nicht in eine Richtung gedrängt, quasi, meine ich, von der.
Ja, aber es ist sehr, es war
aber
sehr,
es ist schon sehr.
Also es war sehr präsent und für uns und sehr überlegt. Also das, und es hat, weil, Ich habe
krieg nur immer Gänsehaut, wenn ich an gewisse Szenen denke. Also ich habe nicht so viel gelacht, muss ich gestehen.
Ja, eben, ich bin auch, ich war, das hat mich
irritiert. Ich war wirklich wie auf Nadeln, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, die ganz bis zum Schluss irgendwie. Es gibt diese Anfangsszene im Wiener Prater, glaube ich, oder? Ganz kurz.
Wo alles, noch alles
in,
leicht.
Wo alles leicht und in Ordnung ist. Für 5 Sekunden. Aber ab da war dann immer diese leichte Bedrohung.
Aber ich glaube, dass das war schon auch sehr das Sounddesign, dass ja. das da so mitschwingt und das also ich finde, das ist ja eben auch so eine tolle Arbeit eben am Film, dass man da so noch so viele Stationen hat und mein Sounddesigner, der Nils Kirchhoff, war selber auch ganz überrascht, dass ich jetzt da noch so präsent bin, weil ich bin dann schon so, ich bin oft eingeschlafen früher, weil dann hast du den Film schon so 1000 Mal gesehen und dann arbeitet jemand an so einer Szene. Also man kann es ja dann irgendwann nicht mehr sehen, aber ja. Hier war ich sehr präsent.
Mhm. Kannst du schon verraten, an was du als nächstes arbeiten willst? Du machst ja auch immer wieder fürs Fernsehen Filme und Produktionen. Aber gibt es auch schon wieder Kino-Ideen, die du verfolgst?
Ja, wir
verfolgst?
Haben eine Idee, der Arne. Jetzt arbeite ich mit dem Arne. War sehr befruchtend. Jetzt arbeiten wir wieder zusammen.
Das war wirklich ein Match, wie du früher genau. gesagt hast.
Also
von Anfang an quasi gleich an einer.
Ja. Jetzt haben wir waren auch schon 3 Tage auf Recherchereise.
Okay. Kannst du da schon was dazu erzählen, oder?
Es ist wieder ein sehr schwieriges Thema. Das kann ich dazu sagen. Wir suchen noch nach der Verpackung, damit man es
okay.
annehmen kann als. Also wir haben eine, also quasi wir haben, aber dadurch, dass es noch so filigran ist, sagen wir mal, wir sind in diesen ersten 8 Wochen, wo man noch nicht darüber spricht.
Okay. Vielleicht ändert sich das genau. ja mal, dass genau. man da doch drüber spricht.
Genau so.
Okay. Aber also diese schwierigen Themen lassen dich dann doch irgendwie nicht los.
Ja, wahrscheinlich aber auch deswegen, weil man halt sich denkt, man arbeitet so lange an was und ich glaube, da braucht man ein Thema, das sehr vielschichtig ist, damit man irgendwie dranbleibt. Mhm. Weil sonst, mir wird sehr schnell, glaube ich, das ist auch eine meiner schlechten Eigenschaften, dass mir so schnell langweilig wird. Und ich glaube, deswegen muss ich mich da an irgendwas verhaken, was so komplex ist, dass es auch so schwierig ist zu lösen, mhm. dass man das auch eine Übersetzung findet für das. Mhm. Dass es mich mehr interessiert.
Oder ist es vielleicht auch, dass du jetzt auch durch diese Aufmerksamkeit wahrscheinlich, die der Film halt kriegt, Berlinale, Viennale, diese Bühne vielleicht auch nutzen willst, die du jetzt vielleicht auch durch diesen Film dann kriegst? Ist das auch irgendwie ein Thema?
Naja, es ist eher so, dass jetzt rein aus filmemacherischer Sicht ist es ja so, dass du ja versuchst, einen Weg bergauf zu gehen. Ja. Und natürlich, aber es ist jeder Film wieder ein Risiko. Du kannst auch wieder genau ganz in die Bedeutungslosigkeit zurückstürzen. Und es kann sein, dass sich für den nächsten Film kein Mensch interessiert. Das können wir leider nicht steuern. Das ist irgendwie, außer du
ist
bist.
Ist auch nicht leichter geworden in den letzten Jahren.
Ja, außer du bist halt so ein, es gibt ja so einige Genies, die quasi ein Werk nach dem anderen machen und für jedes gefeiert werden, aber ich finde, Filme machen ist einfach ein sehr schwieriges Fach. Es weiß niemand ganz genau, obwohl viele behaupten, sie wissen, wie weiß niemand ganz genau, was diesen Zauber ausmacht. Hm. Das ist so noch immer nicht entschlüsselt. Weil sonst würden sie nicht, also sonst würde nicht so viel Schrott entstehen. Glaube ich. Also.
Was ist für dich genau dieser Zauber? Weil du ganz am Anfang gesagt hast, ja, man kann ja das irgendwie künstlerisch irgendwie, also gibt es ja unterschiedliche Methoden, das auszudrücken oder in die Themen, in die Welt zu kriegen, sei es jetzt durch Malerei, sei es Romane zu schreiben, sei es Musik zu machen, aber bei dir ist es halt Film, Kino. Was ist das für dich, diese Magie?
Wenn es gelingt, yeah. dass man so hineinfällt, dass man quasi erst am Ende wieder zurückkehrt in die Welt. Also dass du wirklich quasi eine Auszeit kurz hast. Aber ich glaube, beim Buch funktioniert es ja auch. Das ist ja das Schönste, wenn man ein tolles Buch hat, ist ja wie ein guter Freund für kurze Zeit.
Ja. Und dann ist man ganz traurig, wenn es
aus ist. Ja, vorbei, dann denkt man sich, scheiße, und jetzt muss ich mir wieder entzogen, das mich wieder so fesselt. Also ich meine, es gibt, oder Musik, ich finde ja das größte, die wahrscheinlich ist die größte Kunst, wenn du in so kurzer Zeit, also in so 3-4 Minuten jemanden so berühren kannst, dass er dein Stück 100.000 Mal hören möchte, weil er so, also ich finde, Kunst ist ja das ist ja das Tolle irgendwie. Und es gab ja während Corona, das habe ich, da gab es ja während Corona so einen Soziologen, der sehr viele Podcasts aufgenommen hat, also der auch sehr oft eingeladen wurde, der ja so sehr viel über die Verbindung gesprochen hat und über diesen Zustand, dass man miteinander in Verbindung tritt. Und ich glaube, Kunst, wenn du in einem zum Beispiel in einem Theaterstück sitzt und plötzlich beginnt es zu funktionieren, und ich glaube, da verbinden sich all diese Personen, die in diesem Saal sitzen oder in einem Kinosaal, da entsteht was Magisches. Und ich glaube, das ist irgendwie, das suchen wir immer, diese Magie, dass wir mit anderen in Verbindung kommen.
Auch wenn man vielleicht allein ins Kino geht oder allein ins Theater geht und trotzdem auf wundersame Weise verbindet sich das was, vielleicht auch mit der Bühne oder mit der Leinwand.
Genau, und das ist, glaube ich, das, was das, ich glaube, das ist eine Sehnsucht in uns und das versuchen wir halt auch auf der Künstlerseite her wieder herzustellen oder zu erreichen.
Und da musst du als Filmemacherin gar nicht im Kino sitzen und dir noch einmal den Film anschauen, das funktioniert dann quasi wie Ping-Pong über die Leinwand, dass du mit den Menschen im Saal irgendwie in Verbindung trittst. Ohne jetzt zu esoterisch werden zu wollen.
Ja, das will ich eh nicht. Also ich will jetzt nicht mit jedem zu sehr, also oder zu sehr in Verbindung treten. Also das überlasse ich den lieber. Menschen für sich alleine. Aber ja, ich glaube, das ist das Schöne an Kunst.
Naja.
Glaube ich. Oder das ist zumindest das, was ich selber suche.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich würde dir gerne zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen gerne stellen, bitte.
Okay.
Gerne mit kurzen Antworten oder kannst da gerne ein bisschen ausholen, wie du magst. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Ich würde gerne wieder mal nach New York.
Auch nicht so einfach gerade wahrscheinlich, gell?
Ja, ist leider zurzeit schwierig.
Zurzeit schwierig.
Aber ich finde New York, ja. Aber ich finde alle Großstädte wahnsinnig spannend und toll.
Welcher Film oder welche Serie haben dich zuletzt verstört? Positiv verstört, vielleicht auch negativ verstört? Außer dein eigener jetzt vielleicht.
Sirat hat mich verstört.
Ja.
Muss ich sagen.
Da bin ich aber schon mit so einer Erwartungshaltung, ich habe schon so viel drüber gehört, dass ich war schon ein bisschen vorbereitet emotional. Ach so.
Ja, okay, na, ich wusste sehr wenig. Ich wusste nur zwei Sachen. Eine Person hat gesagt, sie weiß nicht, ob sie den Film weiterempfehlen würde. Das habe ich dann auch verstanden. Und die zweite Person hat gesagt, sie hat es als so hoffnungsvoll empfunden am Ende. Also, oder ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, am Ende für sie war das was Hoffnungsvolles. Und ich habe die ganze Zeit mir gedacht, aha, irgendwann kommt dann das Hoffnungsvolle. Ich war da so.
Das Ende kann man vielleicht schon irgendwie hoffnungsvoll deuten.
Wenn man möchte.
Wenn man möchte.
Wenn man noch dabei ist.
Wenn man nicht schon den Kinosaal verlassen hat davor. In der Vorstellung sind ein paar glaube ich, gegangen.
Bei mir, eine Freundin ist auch gegangen. Ja. Die ist rausgegangen, hat auf Wikipedia nachgelesen, was eigentlich die Geschichte ist. Dann kann ist sie nochmal reinkommen.
Kann ich verstehen. Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Ich lese gerade eines, weiß aber leider nicht, wie es heißt, das ich irrsinnig toll finde, von einer Österreicherin. Ihr Name ist, sie ist die Tochter vom Josi Prokopetz.
Okay.
Und ich weiß leider nicht, wie es heißt. Es ist eine es ist, glaube ich, ihr Debütroman.
Ja.
Und finde ich total super.
Okay. Titel, weißt du?
Aber kann man jetzt recherchieren. Aber ich fand es super.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Boah, das ist schwierig. Das gibt es wahrscheinlich nicht. Also, ich glaube, es gibt zu viele schöne, wunderschöne Lieder. Und es kommt immer dazu, in welchem Zustand man braucht für gewisse Zustände andere Lieder.
Hast du jetzt gerade eins?
Ich komme so wenig zu Musik hören. Zurzeit, leider.
Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Meine Filme.
Kurz und knapp. Und irgendwelche letzten Worte heute?
Ich glaube, dass es wahrscheinlich uns allen immer helfen würde, wenn wir offener auch über Negatives sprechen würden oder halt über, oder also quasi, man fühlt sich ja oft so alleine, wenn man das Gefühl hat, oft haben die Menschen das Gefühl, sie passen nicht in diese Welt hinein, weil sie andere Gedanken haben als alle anderen. Aber wenn sie darüber sprechen würden, würden sie draufkommen, dass das Gegenüber auch ganz gleiche Gedanken hat und dadurch könnten sie sich leichter miteinander verbinden. Und deswegen wäre es oft einfacher, wenn man einfach ehrlicher sagen würde, mir geht's gerade so und so oder ich habe die und die Gedanken. Es würde uns wieder mehr zusammenbringen.
Vielen Dank.
Danke dir.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.